Herzlich willkommen beim Störfleck auf Radio Störfunk. Empfangbar auf der 97,5 in Schwäbisch Hall, 104,8 in Crailsheim und über den Livestream auf störfunk.de. Diese Woche lassen wir den Gegengipfel zum Treffen der Weltmarktführer in Schwäbisch Hall Revue passieren. Der Störfleck wird täglich an verschiedenen Tageszeiten wiederholt. Näheres gibt es dazu unter Programm auf störfunk.de. Schwäbisch Hall gipfelt, wir gipfeln alternativ. So hieß das Motto des Gegengipfels zum Treffen der Weltmarktführer in Schwäbisch Hall. Der Alternativgipfel fand vom 23. bis zum 31. Januar an verschiedenen Orten in Schwäbisch Hall statt. Er wurde von verschiedenen Gruppen und beherzten Hallern organisiert. Am Gipfelmontag, den 27. Januar, fand im alten Schlachthaus in Schwäbisch Hall ein Vortrag statt. Hermann Julius Bischoff referierte zu dem Thema die Bausparkasse, die Stadt und die Steuern. Bischoff ist Ex-Autor von Alpha Press und intimer Kenner des Genossenschaftswesens im Allgemeinen und der Bausparkasse Schwäbisch Hall im Besonderen. Der Weltmarktführer, der sich mit dem Namen einer Stadt schmückt, zahlt an eben diese Stadt seit über 10 Jahren praktisch keine Gewerbesteuer mehr. Trotz Rekordgewinn. Wie ist das möglich? Ist das gerecht? Das waren die zentralen Fragen, die Hermann Julius Bischoff in seinem Vortrag, den Sie jetzt hören, erläuterte. Veranstalter war die Gruppe Umverteilen Schwäbisch Hall.
Ja, meine Damen und Herren, Steuergesetze, die für den kleinen Mann nichts Gutes verheißen, haben umso blumigere Bezeichnung. So war das während der letzten Legislaturperiode, als es dieses sogenannte Wachstumsbeschleunigungsgesetz gab, mit dem also die Hoteliers begünstigt wurden mit der Mövenpick-Steuer. Und im Jahre 2001 hatten wir ein ähnliches Gesetz unter der rot-grünen Regierung. Da hieß damals das Gesetz Unternehmenssteuerfortentwicklungsgesetz. Ich habe das vorher üben müssen, damit ich diesen Begriff fehlerfrei aussprechen kann. Und damit diese Gesetze werden immer in der Regel mit der Begründung geliefert, sie dienen der Sicherung des Wirtschaftsstandortes Deutschland. So, und immer sind damit die Folgen betroffen, von wegen, dass der kleine Mann dann die Kosten zu zahlen hat, die durch die Steuerausfälle bedingt sind. Und damit das im Jahre 2001 auch wirklich gut funktioniert im Interesse der Wirtschaft, hat der damalige sozialdemokratische Finanzminister Hans Eichel einen fachkundigen Mitarbeiter eingestellt. Der war Finanzchef der Farmfabriken Bayer.
Was der?
Finanzchef der Farmfabriken Bayer.
Bayer, von Bayer.
Der wurde zum Spitzenbeamten im Bundesfinanzministerium eingestellt, damit auch wirklich die Wirtschaftsinteressen erfolgreich vertreten werden können. Und das hat dann dazu geführt, dass der Vorstandsvorsitzende Farmfabriken Bayer auf der nächsten Generalversammlung stolz verkündete, wir haben unseren besten Mann nach Berlin geschickt. Als ich das im Jahre 2002 dem MdB Bachmeier mal bei einer Veranstaltung in der Schenkensee-Gaststätte vorgehalten habe, fand er daran überhaupt nichts Inkriminierendes, weil er meinte von wegen, das ist ein guter Mann, der ist bereits seit 20 Jahren Mitglied der SPD. So einfach kann man das begründen. So, mit diesem Gesetz, dem Steuerbeschleunigung, dem Unternehmensfortentwicklungsgesetz, brach dann über Schwäbisch Hall dann in der Folgezeit das entsprechende Unheil herein, dass die Gewerbesteuereinnahmen plötzlich einbrachen von ursprünglich 66,7 Millionen Euro auf insgesamt 10,1 Millionen Euro im Jahre 2003. Nun kann man natürlich leicht über die Bausparkasse schimpfen, von wegen, weil sie keine Gewerbesteuer macht. Nur man muss sich vor Augen halten, dahinter stehen immer Verantwortliche. Es sind immer Menschen, die darüber zu entscheiden haben. Und es gibt Entwicklungen und Menschen, die für diese Entwicklungen verantwortlich sind. Und genau die muss man mal beim Namen nennen. So, einmal gibt es diesen Begriff Organschaft, der also zusammen mit der Bausparkasse genannt wird. Das ist ein Begriff von wegen, der nicht durch den Gesetzgeber geprägt worden ist, sondern der ist durch die Judikatur entwickelt worden. Und zwar bereits im alten Preußen. Die Organschaft geht zurück auf die Rechtsprechung des preußischen Oberverwaltungsgerichtes, des Reichsfinanzhofes und des Bundesfinanzhofes. Und danach wurden mehrere Unternehmen trotz ihrer zivilrechtlichen Selbstständigkeit bei besonders enger Verflechtung steuerlich als wirtschaftliche Einheit behandelt. So ist es auch bei der Bausparkasse. Eine Gemeinde verfügt originär nur über 2 eigene Einkommensarten, nämlich das ist die Gewerbesteuer und das ist die Grundsteuer. Alle anderen Einnahmen erwirbt eine Stadt nur oder eine Gemeinde nur durch das kommunale Umlagesystem. Genau diese Gewerbesteuer war ursprünglich auf zwei Bestandteilen begründet, einmal auf dem Gewerbekapital und dem Gewerbeertrag. Und weil dann auch Betriebe betroffen waren, die mit Verlusten arbeiten, hat man das Gewerbesteuergesetz geändert, indem man gesagt hat von wegen, nein, ein Unternehmen, das mit Verlust arbeitet, darf nicht auch noch besteuert werden, und hat die Gewerbesteuer ausgerichtet nur noch an dem Gewerbeertrag. Was logischerweise dazu führt, dass die Gewerbesteuereinnahmen in den Gemeinden entsprechend großen Schwankungen unterliegen. So, das nur zur Erläuterung. Wie kam es nun dazu, von wegen, dass die Bausparkasse also auf diese Art und Weise unter die Räuber gefallen ist? Dazu muss man lange zurückgreifen. Die Bausparkasse ist ursprünglich gegründet worden als die Bausparkasse der Volksbanken. Wenn wir mal zurückdenken in die 50er Jahre, es gab an die 8000 genossenschaftliche Banken, einmal unterteilt in Volksbanken, von denen es ein paar hundert gab, und einige Tausende, das waren die Raiffeisenkassen. Diese genossenschaftlichen Banken waren organisiert in einem dreistufigen Bankenverbund. An der obersten Stelle stand die Deutsche Genossenschaftskasse mit Sitz in Frankfurt, das Spitzeninstitut aller Zentralkassen, und darunter gab es regionale Zentralkassen. Die orientierten sich nicht im Wesentlichen an den Bundesländern, sondern an den Verbandsbezirken. Beispielsweise in Bayern gab es also eine Zentralkasse in München, in Kurhessen-Waldeck gab es eine Zentralkasse für den hessischen Bereich, in Baden-Württemberg gab es zwei Zentralkassen, eine mit Sitz in Karlsruhe und eine mit Sitz in Stuttgart. Dahinter standen genossenschaftliche Verbände, nämlich genossenschaftliche Verbände Schulze-Delitzsch und Raiffeisen. Die waren sich nicht unbedingt grün, bis zu Beginn der 70er Jahre von wegen, als es erstmals gelang, in Württemberg eine Fusion des Verbandes Schulze-Delitzsch und Raiffeisen zu bewirken, unter dem damaligen Verbandsvorsitzenden Franz Bieling. Es war die erste Fusion, wo Schulze-Delitzsch und Raiffeisen als Genossenschaftsverbände gemeinsame Sache machten. Und Franz Bieling wurde dann also für seine Fusionsbemühungen im Genossenschaftssektor damit belohnt, dass er Vorsitzender der Bausparkasse der Volksbanken in Schwäbisch Hall wurde. Und damit wurde die Bausparkasse Schwäbisch Hall automatisch auch die Bausparkasse der Volksbanken und Raiffeisenbanken. Das führte dazu, dass die Bausparkasse Schwäbisch Hall damit einen ungeheuren Aufschwung nahm, weil sie jetzt für alle genossenschaftlichen Banken das Spitzeninstitut für den Bereich Bausparen waren. Wem gehörte zum damaligen Zeitpunkt die Bausparkasse? Die Bausparkasse gehörte zwei Beteiligungsgesellschaften, nämlich der ersten und zweiten Beteiligungsgesellschaft. Und dahinter standen genau diese genossenschaftlichen Zentralkassen, jeweils mit 50% Anteil. Und dann passierte Folgendes, dass in München die Zentralkasse sich mit Immobilien verspekuliert hatte und notleidend wurde. Mit dem Ergebnis, dass das Spitzeninstitut eingreifen musste, und so kam es zur ersten Fusion zwischen der damaligen DG-Bank und der entsprechenden Zentralkasse in München. Das war ohnehin die Absicht von gewissen Genossenschaftsfunktionären, die Genossenschaftswirtschaft insgesamt in einen Konzernbetrieb umzuwandeln, die mit der Genossenschaftsidee im Grunde überhaupt nichts am Hut hatten, sondern sie ihnen schwebte immer vor, diesen Funktionären, die in Frankfurt saßen, von wegen aus dem gesamten Genossenschaftssektor einen Genossenschaftskonzern zu schmieden. Es gab im Jahre 1988 durch den Professor Bonus, der den Lehrstuhl für Genossenschaftswesen an der Uni in Münster hatte, mal einen sehr polemischen Beitrag zum Genossenschaftswesen, in dem er insbesondere die Frage stellte, ob diese Dreistufigkeit nicht im Grunde genommen überflüssig ist, damit begründete, indem er die Auffassung vertrat, die Genossenschaftsidee ist im Grunde genommen so etwas wie eine notwendige Franchise-Idee. Damit wurde also der Begriff Franchising auf das Genossenschaftswesen angewandt. In der Folgezeit wurde dann also insbesondere auch dafür geworben, dass also kleinere Banken bitteschön sich zu größeren unternehmerischen Einheiten zusammenschließen sollten, weil sie sonst nicht überlebensfähig wären. Und das hat dazu geführt, dass von den ehemals 8.000 Genossenschaftsbanken in der heutigen Zeit noch knapp über 1.000 existieren. Es wurde immer behauptet von wegen, Genossenschaftsbanken sind nur von einer gewissen Größenordnung an überlebensfähig. Dass das nicht stimmt, können Sie allein im Schwäbisch Hall, im Landkreis Schwäbisch Hall nachvollziehen, wenn Sie sich vor Augen halten, dass die kleinsten Genossenschaftsbanken, die es überhaupt bundesweit gibt, zwei davon in Schwäbisch Hall, im Landkreis Schwäbisch Hall liegen. Nämlich einmal die Raiffeisenbank Gammersfeld und mit gleicher Bilanzgröße die Raiffeisenbank Tüngeltal. Ja, die haben beide die gleiche Bilanzsumme, haben aber eine unterschiedliche Geschäftspolitik. Das heißt, die Geschäftspolitik der Raiffeisenbank Gammersfeld können Sie nicht vergleichen mit der Raiffeisenbank Tüngeltal und sie wirtschaften beide erfolgreich. Also es ist im Grunde genommen eine Chimäre anzunehmen, nur Banken von einer gewissen Größenordnung an sind überlebensfähig. Aber genau das ist die Policy der Gewerkschaft, der Genossenschaftsfunktionäre, darauf zu plädieren, von wegen, je größer die Unternehmenseinheiten sind, desto wettbewerbsfähiger sind sie. Nur man muss sich vor Augen halten, eine Genossenschaftsbank ist nach der Ideologie etwas anderes als ein kapitalistisches Unternehmen. Es heißt in § 1 des Genossenschaftsgesetzes, Förderung der Mitglieder durch gemeinsamen Geschäftsbetrieb. Und eine Genossenschaft arbeitet nicht nach dem Gewinnmaximierungsprinzip, sondern sie arbeitet nach dem Prinzip der Kostendeckung und der Bedarfsdeckung und der Förderung der Mitglieder. Und es gibt einen Kommentator im Genossenschaftswesen, Volker Beutin, ehemals Marburg, Gesellschaftsrechtler, der zwischenzeitlich emeritiert ist, der die Auffassung ist, von wegen dieser Genossenschaftsidee der Subsidiarität zieht sich durch den gesamten Genossenschaftssektor durch und ist auch verbindlich für die Spitzeninstitute. Und das würde bedeuten, also diese Idee ist auch verbindlich für die R&V, für die Bausparkasse Schwäbisch Hall als Spitzeninstitut und erst recht für die Spitzeninstitute, die der Refinanzierung der einzelnen Genossenschaftsbanken dienen. Nur davon wollen die nichts wissen. Und diese Veröffentlichungen werden auch im genossenschaftlichen Bereich von wegen total niedergeschlagen. Nur ein Beispiel, also mit dieser etwas Allerweltsreklame, die also der Genossenschaftssektor im Jahr der Genossenschaften des Jahres 2012 gelandet hat, unter dem Slogan Genossenschaften ein Gewinn für alle, hat also Volker Beutin beim Lehrstuhl für Genossenschaftswesen an der Universität in Nürnberg einen sehr kritischen Vortrag gehalten. Da hätte man erwarten können, dass er in der Zeitschrift für das gesamte Genossenschaftswesen veröffentlicht werden könnte. Nur, das war denen offenbar zu heikel, der Artikel wurde nicht veröffentlicht. Er hat dann diesen Vortrag nochmal erneut gehalten bei der Internationalen Tagung der Genossenschaften in Wien im Jahre 2012 und hat den Beitrag dann auch noch veröffentlicht in der Zeitschrift Die Aktiengesellschaft. Er ist ja, wie gesagt, Gesellschaftsrechtler. Und wenn Sie auf die Homepage der Zeitschrift für das gesamte Genossenschaftswesen im Internet gehen, wo also die alljährliche Bibliografie über Genossenschaftswesen veröffentlicht wird, da werden Sie auch in der Bibliografie diesen Aufsatz bibliografisch nicht nachgewiesen bekommen. Daran sieht man von wegen, wie im Grunde genommen die gesamte Funktionärswirtschaft des Genossenschaftswesens verkommen ist. So, Volker Beutin hat im letzten Jahre im Nomos Verlag ein Buch veröffentlicht mit seinen gesammelten Beiträgen, Die eingetragene Genossenschaft, Idee und Wirklichkeit, wo er also insbesondere seine Ideen oder seine Kommentare, die er also zum Genossenschaftswesen veröffentlicht hat, mal kritisch hinterfragt hat und veröffentlicht hat. Ein derartiges Buch würde in einem genossenschaftsnahen Verlag nicht erscheinen können. Das muss man sich vor Augen halten. So, jetzt gehen wir mal zurück zu diesen beiden Beteiligungsgesellschaften, die seinerzeit Eigentümer der Bausparkasse Schwäbisch Hall waren. Durch den Zusammenbruch oder durch die Übernahme der genossenschaftlichen Zentralkasse in München hatte die DG-Bank den ersten Schritt gefasst, um also den ersten Fuß in die Zweistufigkeit zu gewährleisten. Und in der Folgezeit von wegen haben eine Reihe von anderen Zentralgenossenschaften in regionaler Ebene sich ebenfalls mit der DG-Bank fusioniert. Und auf diese Art und Weise gelangte die DG-Bank zunehmend in immer höheren Kapitalbesitz der Bausparkasse Schwäbisch Hall. Und zuletzt blieben nur noch zwei Zentralkassen übrig. Das ist die WGZ-Bank in Düsseldorf und die SGZ-Bank in Karlsruhe. Nun hat die DG Bank im Laufe ihrer Wirtschaftsgeschichte kaum ein Spekulationsgeschäft ausgelassen, von dem die anderen Banken die Finger gelassen haben. Kein Spekulationsgeschäft war der DG Bank schlecht genug, um sich dabei zu engagieren. Mit dem Ergebnis, dass sie also den Bilanzgewinn zunehmend auf der linken Seite schrieb und nicht auf der rechten Seite, wie sich das normalerweise gehört. Das hat nur mit der Genossenschaftsidee nichts zu tun. Denn wie gesagt, ich habe ja gesagt, das Prinzip des Genossenschaftswesens ist Förderung der Mitglieder durch gemeinsamen Geschäftsbetrieb und nicht das Prinzip der Gewinnmaximierung. Und genau das von wegen haben die Frankfurter betrieben. Sie fühlten sich eher als Banker und hatten das Prinzip der Gewinnmaximierung aufs Banier geschrieben. So mit dem entsprechenden Ergebnis von wegen, dass sie doch wenig Fortune hatten. Und als dann die DG Bank von wegen zunehmender Verluste hatte und eine weitere Fusion anstand mit der SGZ Bank, deren Vorstandsvorsitzender damals Ulrich Brixner hieß, er hat sich seinerzeit an Universität Hohenheim mit den Worten vorgestellt: Ich habe mal gesagt, Genossenschaftsbanken müssen geführt werden wie Franchise-Unternehmen. Heute weiß ich, dass man so etwas nicht sagen darf. Er hat nicht gesagt, dass man so nicht denken darf. Genau dieser Begriff der Franchise-Idee wurde im Jahre 88 in dieser polemischen Schrift hier Dreistufigkeit im Genossenschaftlichen Bankenverbund, Luxus oder Notwendigkeit, erstmals von dem Holger Bonus, Professor in Münster, gebracht. Dazu muss man Folgendes wissen. Es gibt eine Reihe von Lehrstühlen für Genossenschaftswesen in Deutschland, aber nur ein Lehrstuhl ist ein Lehrstuhl der Universität. Und das ist der Lehrstuhl für Genossenschaftswesen in Münster. Alle anderen Lehrstühle für Genossenschaftswesen sind Institute an der Universität. Das heißt, sie werden nicht von der Universität finanziert, sondern sind auf externe Alimentierung angewiesen. Und dazu existieren gemeinnützige Fördervereine. Und wer finanziert diese gemeinnützigen Fördervereine? Nun, das sind die Verbände des Genossenschaftswesens. Da können Sie sich vorstellen, dass dann logischerweise bei den Forschungen der AN-Institute das herauskommt, was die Genossenschaftsfunktionäre erwarten. So geschieht das mit der gekauften Wissenschaft. Und da müssen Sie sich nicht wundern von wegen, wenn also dann ein Professor der Universität Marburg, wie gerade geschildert, Volker Partin, in Nürnberg einen Vortrag hält, der sich kritisch mit der Ideologie auseinandersetzt, logischerweise nicht veröffentlicht wird, denn man könnte ja damit die Sponsoren vergraulen. So geschieht also die Korruption im Genossenschaftssektor. So, und genau das sind die Verantwortlichen von wegen, die auch für das Dilemma bei der Bausparkasse verantwortlich sind. Denn als die SGZ-Bank dann mit der DG-Bank fusionierte, wurde sie umbenannt in GZ-Bank. Und der Vorstandsvorsitzende Thiemann von wegen wurde ersetzt durch Ulrich Brixner. So, nun standen ja bei der DGZ-Bank genügend Verluste, schlechte Sachen in den Büchern. Und da muss man sich überlegen, von wegen, wie kommen wir an Geld? Und da gibt es ein gut funktionierendes Spitzeninstitut in Schwäbisch Hall, die Bausparkasse Schwäbisch Hall, ein risikoloses Unternehmen von wegen, das gut ausgestattet ist. Also muss man dafür sorgen, von wegen, dass man also dieses Unternehmen genügend filetiert und entsprechend ausräubert. So, und dazu kam von der damaligen DG-Bank ein gewisser Alexander Erdland nach Schwäbisch Hall. Er galt als Immobilienspezialist. Er war ursprünglich der Filialleiter der DG-Bank noch in Hannover und seines Zeichens Honorarkonsul der Königin. Und als er in Schwäbisch Hall ankam, von wegen hatte er auch noch das CC Autokennzeichen, das er dann logischerweise abnehmen musste, weil er ja seine Honorarkonsuleigenschaft von Schwäbisch Hall aus für die Königin nicht mehr ausüben konnte. Womit hat er sich besonders bei der DG-Bank verdient gemacht? Er gilt als der Immobilienspezialist. Und als er 1989 die Wende herbeikam,
Der Erdland. Wann der nach Hall komme, ist der Erdland.
Das ist 1998 gewesen. Da war er aber noch nicht Vorstandsvorsitzender der Bausparkasse. Ne? Bis zu diesem Zeitpunkt übrigens, um das eben einzuflächen, haben die damaligen Vorstände gegenüber ihrem Großaktionär der G-Bank noch eine eigene Position vertreten. Das heißt also, sie haben die Interessen des Unternehmens eigenständig wahrgenommen. Ich weiß also von dem damaligen Finanzvorstand der Bausparkasse, dass sie mal vorreiten mussten bei dem Vorstandsvorsitzenden Thiem an der DG-Bank, um zu berichten, von wegen, wie sie sich also die Gewinnverteilung vorstellten. Und da haben sie dem Thiemann also gesagt, von wegen, sie haben Folgendes vor, an Dividende auszuschütten, Folgendes in die Rücklagen zu stellen. Und damit war der Thiemann überhaupt nicht einverstanden. Sondern er war der Auffassung von wegen, nein, also der Betrag muss erhöht werden. Und da haben die beiden also klipp und klar gesagt, es bleibt dabei, was wir gesagt haben. Denn der Vorstand bestimmt darüber, von wegen, wie hoch die Dividende ist und was in die Rücklagen reinkommt. Und damit war die Diskussion bei Thiemann beendet. Das heißt, damals hat man noch Vorstände der Bausparkasse gehabt, die die Eigenständigkeit des Unternehmens zu wahren wussten. Nur die Zeiten sind jetzt vorbei. Zum damaligen Zeitpunkt besaß die DG-Bank einen Kapitalanteil von über 60%. Das heißt also von wegen auch schon damals eine relativ beherrschende Funktion. Also wie gesagt, es kam im Jahre 1998 ein gewisser Alexander Erdland, seines Zeichens Immobilienspezialist, der sich insbesondere dadurch ausgezeichnet hat, als 1989 also die Wende kam, sind ja sehr viele Wessis im Osten erschienen und haben also den Goldrausch gefunden. Und so war es dann auch für die DG-Bank von wegen, indem sie sich also gleich im Osten Deutschlands von wegen mit reichlich Immobilien versorgt hat. Nur es war nun mal leider Gottes nicht alles Gold, was glänzt, wie sich dann später herausgestellt hat. Aber er galt bei der DG-Bank als Immobilienspezialist. Und weil er Immobilienspezialist ist, war er dazu natürlich prädestiniert, bei der Bausparkasse Schwäbisch Hall den Vorstandsvorsitzenden zu übernehmen. Und im Gefolge von wegen von Erdland kam auch ein gewisser Matthias Metz, der zuletzt bei der Privatbank Metzler in Frankfurt tätig war. Und die beiden von wegen haben dann erstmal geguckt von wegen, wie man also dann möglichst viel Geld nach Frankfurt schaufeln kann. Und ich weiß von dem ehemaligen Finanzchef der Bausparkasse, dass die erste Frage war, wie hoch sind bei der Bausparkasse die stillen Reserven? Denn sie wurden dann also gleich von wegen nach Erdland, nachdem Erdland den Vorstandsvorsitz übernommen hatten, auf einen Schlag aufgelöst und nach Frankfurt referiert. Und als dann im Jahre 2001 dieses Unternehmenssteuerfortentwicklungsgesetz rechtskräftig wurde, konnte man einen Organschaftsvertrag abschließen. Was bedeutet das? Ein Organschaftsvertrag bedeutet, dass das Unternehmen, das beherrscht wird, organisatorisch, wirtschaftlich und finanziell in das Spitzeninstitut eingegliedert wird. Und das müssen Sie sich vorstellen, dass dafür ganz praktische Umstände entstehen. Normalerweise muss ich, wenn ich den Gewinn eines Unternehmens Ende des Jahres kassieren will, warten, bis das die Bilanz erstellt worden ist. Wenn eine Organschaft besteht, kann das beherrschende Unternehmen bereits unterjährig auf den Gewinn zurückgreifen. Es gibt allerdings auch einen kleinen Nachteil. Das Spitzeninstitut von wegen muss auch für die Verluste der Tochtergesellschaft haften. Und da gibt es ja zwei Begriffe. Man nennt das beherrschende Unternehmen Organträger. Und die Gesellschaft von wegen, die also beherrscht wird, nennt man Organgesellschaft. Das ist aber nicht in der gesamten bundesrepublikanischen Wirtschaft so üblich und zu realisieren. Es gibt eine Sonderbestimmung, wonach also Lebensversicherungsgesellschaften und Krankenversicherungen keine Organgesellschaften sein dürfen. Also keine Unternehmen, die untergeordnet sind. Sie dürfen selbst nur Organträger sein. Sprich, eine Lebensversicherung darf Tochtergesellschaften unterhalten, beispielsweise Siedlungsgesellschaften, Immobiliengesellschaften, aus denen sie Gewinne erzielen dürfen. Aber sie dürfen nicht beherrscht werden. Das ist das sogenannte Spartenprinzip. Und das Bundesaufsichtsamt für Versicherungswesen hat stets abgelehnt, dass diese Art von Versicherungen unter die Organschaftsregelung fallen könnten. Und als das im Jahre 2001 erörtert wurde, ob man das Gesellschaftsrecht nicht harmonisieren sollte, gab es insbesondere massiven Protest aus München, weil man befürchtete, dass wenn das also beseitigt würde, das Verbot der Organschaftsbildung, dass es dann in München erhebliche Gewerbesteuerausfälle geben würde. Denn dies ist jetzt in München einer der größten Versicherungskonzerne, nämlich die Allianz. Und das hat dazu geführt, dass das Bundesfinanzministerium das sogleich eingesehen hat und hat dafür gesorgt, dass wegen der Spartenregelung, weil es Spezialgesetze für diesen Versicherungsbereich gibt, nicht eingeführt wurde. Nun muss man wissen, für das Bausparwesen gibt es ebenfalls ein Spartenprinzip, denn es gibt ein Bausparkassengesetz. Und genau diese Einrede hätte man bringen können, dass also auch diese Regelung für Bausparkassen nicht gelten dürfte. Und da kann man sehen, dass der damalige MdB Bachmeier grenzenlos versagt hat, indem er darauf im Bundestag nicht hingewirkt hat. Der Einzige, der sich auf diese Art und Weise profilieren wollte, war ein gewisser Christian von Stetten, dem der damalige OB Belgrim von wegen Gelegenheit gehabt hat, hierüber im Stadtrat in Schwäbisch Hall zu referieren. Und als dann das Gesetz verabschiedet wurde und das Kind in den Brunnen gefallen war, gab es dann plötzlich Stimmen, man müsse also wegen dieses Spartenprinzips gegen dieses Gesetz klagen. Und da war es genau ein gewisser Matthias Metz, der gegenüber dem Haller Tagblatt erklärt hat, wenn es ein derartiges Gesetz geben würde, würde die Bausparkasse Schwäbisch Hall dagegen Verfassungsbeschwerde einlegen, denn es sei verboten, gegen ein einzelnes Unternehmen ein spezielles Gesetz zu machen. Spezialgesetze sind verboten, womit er recht hat. Das war jener Matthias Metz von Wien, der sich heute bei jeder passenden und unpassenden Gelegenheit versucht, von seinem Vorgänger im Vorstandsposten Alexander Erdland zu distanzieren. Aber damals war er der gleiche Kumpan im gleichen Geiste. Das muss man also wissen. So kam es eben zu dieser entsprechenden Organschaft, mit dem dann also plötzlich die Gewerbesteuer für Schwäbisch Hall ausfiel. Aber die Sache geht noch weiter. Alexander Erdland hat, im Jahre 2000 endlich der Vorstandsvorsitzende der Bausparkasse Schwäbisch Hall wurde, ja noch eine weitere Überlegung angestellt. Wie kann man die Bausparkasse filetieren? Und da ja alle Mitarbeiter der Bausparkasse unter den gut bezahlten Bankentarifvertrag fielen, war es naheliegend, dass man überlegte, wie man das also vielleicht verhindern kann. Und dann wurden also über 3/4 der Bausparkasse, der Abteilung, ausgegliedert in das sogenannte Kreditwerk. Das Ganze wurde kaschiert durch ein sogenanntes Joint Venture mit der DG Hüb in Hamburg. Das heißt, auch dort fielen diese Arbeitsbereiche, die aus der Bausparkasse ausgegliedert werden sollten, auch bei der DG Hüb in diese gemeinsame neue Aktiengesellschaft unter dem Namen Kreditwerk. Die DG Hüb und die Bausparkasse Schwäbisch Hall besaßen an dem Kreditwerk jeweils 50% des Aktienkapitals. Und das bedeutet Folgendes, dass jeder neu eintretende Mitarbeiter beim Kreditwerk nicht mehr unter den Bankentarifvertrag fällt, sondern jeder neu eintretende Mitarbeiter wird also nach einem neuen Tarif, nach einem Haustarifvertrag bezahlt. Was dazu führen soll, dass die Lohnsumme insgesamt sinken soll. Daneben wurde dann noch eine zweite Gesellschaft gegründet, nämlich die Schwäbisch Hall Facility GmbH. Ich hatte ja gesagt, Erdland war seinerzeit Honorarkonsul der Königin und er führte dann also unter seiner Ära auch in der Bausparkasse zahllose Anglismen ein, daher eben auch der Begriff Schwäbisch Hall Facility GmbH, nicht? So, natürlich wird auch diese Mitarbeiter nicht mehr nach dem Bankentarifbetrag bezahlt. Warum ist das interessant? Denn wenn man sich vor Augen hält, es existiert eine Organschaft, dann zahlt ja nur noch die Mutter die Gewerbesteuer. Aber sie muss die Gewerbesteuer auch bezahlen für ihre organisatorischen Töchter. So, wonach bestimmte ich nun die Aufteilung der Gewerbesteuer Frankfurt und Schwäbisch Hall. Sie bestimmt sich jeweils nach der Lohnsumme. Das heißt also, wenn die Lohnsumme in Schwäbisch Hall niedriger ist, von wegen, ist auch das entsprechende Gewerbesteueranteil von wegen in Schwäbisch Hall niedriger von wegen, als es vorher gewesen ist. Also wie Sie sehen, von wegen, alles von langer Hand systematisch geplant. Nur das entspricht nun mal leider Gottes nicht dem Genossenschaftsgedanken, der auch für die Spitzeninstitute gelten sollte, nämlich Förderung der Mitglieder durch gemeinsamen Geschäftsbetrieb und nicht das Prinzip der Gewinnmaximierung. Als Alexander Erdlatt nach Schwäbisch Hall kam, gab er die Parole aus, von wegen, dass die Eigenkapitalrendite bitteschön in Höhe von 15% zu erwirtschaften ist. Also ein kleiner Ackermann, der ja seinerzeit die Parole ausgegeben hat, die Eigenkapitalrendite einer Bank muss mindestens 25% betragen. Da glaubte er noch in Schwäbisch Hall ein kommodes Angebot zu machen, indem er das nur auf 15% beschränkt hat. So, jetzt wissen Sie, wie es dazu kam und wer die einzelnen Verantwortlichen war.
Das war's jetzt.
Richtig.
jetzt da noch was, deswegen dränge ich mich gleich als Erster rein und sage noch ein bisschen was über die Steuerausfälle, die das für Schwäbisch Hall bedeutet hat, weil das ist ja jetzt sozusagen auch für die Leute, die in dieser Stadt wohnen, ist das ja dann relevant.
Hier vorne liegt ein Blatt von wegen, also mit der neuesten Übersicht, nämlich einmal der Auszug aus der Stadtchronik vom 28.09.2001 und die Übersicht, die ich mir heute also vom Pressechef der Stadt Schwäbisch Hall besorgt habe, über die Planansätze des städtischen Haushaltes und das tatsächliche Jahresergebnis der vereinnahmten Gewerbesteuer in Schwäbisch Hall bis hin zum Jahre 2013. Und in dieser Erklärung, die also in der Stadtchronik veröffentlicht worden ist, die lautet ja wie folgt: Die Bausparkasse Schwäbisch Hall wird ab 2002 keine Gewerbesteuer mehr bezahlen. Grund ist die Zugehörigkeit zur defizitären GZ-Bank und die dadurch mögliche gemeinsame steuerliche Veranlagung. Aufgrund der hohen Verluste der GZ-Bank entfallen Gewerbesteuerzahlungen bis mindestens 2005. Der Stadt fehlen dadurch jährlich 100 Millionen D-Mark. Damals, 2001, hatten wir ja noch die D-Mark. Nach Abzug der Umlagen 50 Millionen D-Mark. Schwäbisch Hall steht damit vor einer dramatischen Finanzkrise. Und dann haben Sie unten die Grafik. Diese dunkleren Balken stellen die tatsächlichen Gewerbesteuereinnahmen der Stadt Schwäbisch Hall dar. Und da stellen Sie fest, von wegen, dass die Durststrecke bei den Gewerbesteuereinnahmen über das Jahr 2005 hinausgegangen ist. Das heißt, also die Durchstrecke hat länger gedauert. Nicht? Und erst ab dem Jahre 2009 sind die Gewerbesteuereinnahmen wieder steigend, sodass man davon ausgehen kann, dass ab diesem Zeitpunkt wieder Gewerbesteuer mittelbar durch die GZ-Bank seitens Schwäbisch Hall geflossen ist. Aber nicht in der Höhe, wie Sie sich bei den Balken von Jahr 2001 sehen. Das ist also der Nachteil von wegen, das heißt, Schwäbisch Hall leidet nach wie vor an der steueroptimierenden Gestaltung, die es jetzt also gilt. Und die wir natürlich logischerweise auch der Steuergesetzgebung der rot-grünen Regierung verdanken können. Man muss sich vor Augen halten, dass genau im Jahre 2001 die Spitzenverbände der Kommunalbehörden dringend davor gewarnt haben, dass die gewerbesteuerliche Organschaft einzuführen. Ich darf Ihnen hier aus dem Bericht zitieren, des Bundesfinanzministeriums, in dem es auf Seite 46 heißt: Die kommunalen Spitzenverbände haben sich in ihrer Stellungnahme vom 28. März 2001 gegenüber dem Bundesministerium der Finanzen ausdrücklich für die vollständige Abschaffung der gewerbesteuerlichen Organschaft ausgesprochen. Sie weisen darauf hin, dass aufgrund der jüngsten Steuerrechtsänderungen die für viele Kommunen positiven Effekte der gewerbesteuerlichen Organschaft mittlerweile zurückgetreten seien. Die kommunalen Spitzenverbände sehen durchaus, dass ein Verzicht auf die gewerbesteuerliche Organschaft zur Folge hätte, dass sich die räumliche Verteilung des Gewerbesteueraufkommens wieder am tatsächlich entstandenen Gewerbeertrag des Unternehmens in der Gemeinde orientieren würde. Und genau dieser Empfehlung der kommunalen Spitzenverbände ist das Bundesfinanzministerium nicht gefolgt. Die einzige Ausnahme ist, wie ich geschildert habe, der Bereich der Versicherungswirtschaft betreffend die Lebensversicherung und die Krankenversicherung aufgrund der Einrede, die das damalige Bundesarbeitsamt für das Versicherungswesen gemacht hat.
Gut. Darf ich noch mal ganz kurz zum Verständnis. Sie hatten ja erst gesagt, das ist die DG-Bank in München.
Ja.
Und dann ist es die DZ, jetzt ist es doch die DZ-Bank.
Richtig.
Und hier ist es die DZ-Bank.
Ja, also, ursprünglich hieß dieses Institut in Frankfurt Deutsche Genossenschaftskasse und war in der Rechtsform einer Körperschaft des öffentlichen Rechts, an der der Bund mit 1 Million D-Mark beteiligt war. Und dann im Zuge der Kapitalharmonisierung innerhalb von Europa hat sich der Bund mit seinem Anteil aus der Deutschen Genossenschaftskasse verabschiedet. Und damit gab es einen Rechtsformenwechsel aus der Deutschen Genossenschaftskasse als Körperschaft des öffentlichen Rechts, wurde eine Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung DG Bank. So, und diese DG-Bank hat, wie gesagt, in der Folgezeit glücklos gewirtschaftet durch miese Spekulationsgeschäfte, sodass es zu einer weiteren Funktion kam, zu einer weiteren Fusion kam, in letzter Stufe mit der SGZ-Bank, der Genossenschaftlichen Zentralkasse aus Karlsruhe. Und dann führte dies zu einer Namensumwandlung, weil der Name DG-Bank wollte man nicht mehr, zur Genossenschaftlichen Zentralbank, GZ-Bank. Was man vielleicht auch noch erwähnen sollte, seinerzeit hatte sich Herr Erdland die Hoffnung gemacht, dass er der Nachfolger von Brixner werden würde bei der GZ-Bank in Frankfurt am Main. Nun, als Brixner nach Frankfurt kam, hat er ja mal gesehen, von wegen, was er dort vorgefunden hat. Und dann hat er sich gesagt von wegen, naja, also wer für die Sachen verantwortlich ist, die ich hier vorgefunden habe, das kann nicht ein würdiger Nachfolger für mich sein. Und hat rechtzeitig, bevor er in den Ruhestand ging, einen stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden bestellen lassen mit Namen Kirsch. Und damit war klar von wegen, wenn ein designierter Vorstandsvorsitzender durch die Position eines stellvertretenden Vorsitzenden bestellt worden ist, bedeutet das für den Alexander Erdland Edeka. Ende der Karriere. Und damit war für Erdland klar von wegen, naja, also das wird jetzt nichts mehr. Nun gibt es gewisse schicksalhafte Fügungen. Seinerzeit wurde ein Bundespräsident gewählt, der heißt Horst Köhler. Und als der ins Bundespräsidialamt einzog, fremdelte er etwas mit dem Spitzenpersonal. Und da hat er sich überlegt, von wegen, wen er an die Spitze des Bundespräsidialamtes berufen konnte. Und hat sich daran erinnert, dass er da einen guten Bekannten hatte aus seiner Zeit, als er noch im Bundesfinanzministerium gearbeitet hat. Er ging ja dann später zur Weltbank. Und dieser Mensch von wegen war zum damaligen Zeitpunkt der Vorstandsvorsitzende der württembergischen Wüstenrot, der aber da relativ glücklos operierte. Und als Horst Köhler ihn dann angerufen hat, ob er nicht bereit wäre, sein Bundespräsidialbüro zu leiten, hat er gedacht, das ist ein ehrenvoller Abgang. Und hat dann die württembergische Wüstenrot verlassen. Und damit wurde dann logischerweise eine Position bei Württemberg-Wüstenrot frei. Und da wurde ein Sanierer gesucht. Und da ja Alexander Erdland in Schwäbisch Hall schon mal in einer Presseerklärung behauptet hat, von wegen, er habe die Bausparkasse Schwäbisch Hall saniert, worüber sich einige ehemalige Vorstände massiv aufgeregt haben, was zu einem relativ zurückhaltenden Leserbrief von Hermann Fennbart im Haller Tagblatt geführt hat. Also wenn ich den Leserbrief geschrieben hätte, wäre der mit Sicherheit saftiger ausgefallen. Aber ich war ja auch schließlich kein Vorstand der Bausparkasse. Aber jedenfalls galt also Alexander Erdland als ein fähiger Sanierer. So, und mit diesem Etikett von wegen Sanierer zu sein, kam er dann nach Württembergisch Wüstenrot. Da muss er allerdings für sein Geld hart arbeiten.
Das war der Störfleck auf Radio Störfunk. Empfangbar auf der 97,5 in Schwäbisch Hall, 104,8 in Crailsheim und über den Livestream auf störfunk.de. Der Störfleck wird täglich an verschiedenen Tageszeiten wiederholt. Näheres gibt es dazu unter Programm auf störfunk.de. Sie hörten einen Live-Mitschnitt vom Vortrag Die Bausparkasse, die Stadt und die Steuern von Hermann Julius Bischoff. Dieser Vortrag fand im Rahmen des Gegengipfels zum Treffen der Weltmarktführer in Schwäbisch Hall statt.